Heute mit Christoph Heide, CEO-Pop, Booker und Gründer der Agentur Schockverliebt.
Buche so trendorientiert CO-Pop und Kiezkultur sehr viel. Gucke, was sind da die neuesten Themen? Was ist vielleicht auch in einem halben Jahr, wenn ich es anfrage, komplett Peak und das ist genau der richtige Zeitpunkt, dass das da gerade spielt.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Christoph Heide im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Chris Booker für das Musikprogramm der CO Pop hat die Musikagentur Schockverliebt in Hannover gegründet und mit der bucht und managt er Artists oder Konzerte und veranstaltet Shows oder Festivals wie das Kiezkultur. Jetzt ist er hier. Moin, Chris.
Hallo, guten Morgen. Freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du hast einen starken Hannover-Bezug. Ich hätte versucht, es jetzt noch herauszufinden, aber du hast es im Vorgespräch schon gesagt. Du stammst aus Norddeutschland, aus der Bierstadt Jever. Jetzt muss ich natürlich direkt mal fragen, wie hat es dich nach Hannover verschlagen? Oder wahrscheinlich auch viel besser den Zusammenhang hier im Podcast. Wie hat es dich sozusagen in die Musikbranche, in die Musikwelt verschlagen?
Gute Frage. Ich glaube, es ist wie bei vielen über Umwege und es war kein geradliniger Weg, den ich mir so mal vorgenommen habe, sondern es ist einfach passiert. Es war irgendwie,
ja gut,
ich bin jetzt glaube ich 4 Jahre irgendwie so Teil der Musikbranche, kann ich mich dazugehörig fühlen und das ist irgendwie, ich glaube, ein bisschen von Türen ging auf und ich bin durchgegangen und habe versucht, das zu machen und es habe immer mehr Freude dran bekommen oder natürlich auch am Anfang gleich gemerkt, okay, das ist etwas, was ich sehr, sehr cool finde. Aber ja, wie kam ich dahin? In Jever ging relativ wenig kulturell, ehrlicherweise. Und das hat mich aber schon immer interessiert. Ich bin ja auch schon als Teenager oder mein erstes Konzert war, glaube ich, mit 13 die Ärzte in Oldenburg. Das war so meine erste Konzerterfahrung. Und ab da ging es eigentlich los, so Konzerte, toll. Das mag ich sehr, da gehe ich sehr gerne hin. Und bin dann halt sehr umgeschwärmt immer nach Hamburg, nach Bremen gefahren, nach Oldenburg. Die ganzen Shows irgendwie geguckt. Und hatte bis auf das Deichbahn-Festival als ganz frühe Sozialisation mit Festivals, das war mein erstes, wo ich zu Besuch war und irgendwann dann das Wattenschlick-Festival, was noch näher dran ist an Jever, was ich auch bis heute sehr schätze und fast jährlich besuche, war es irgendwann so, nee, irgendwie fehlt mir hier was, ich habe mein Abi gemacht und bin dann aber erstmal ohne einen Musikgedanken in die Welt gezogen, sondern mein allererster Gedanke war tatsächlich, ich habe mein Abitur gemacht mit einem Wirtschaftsschwerpunkt und da kam die Idee, ja, BWL, das wär's doch, super. Und nicht weit darüber nachgedacht, bin mit 18 nach Göttingen gezogen, habe dort im Mathe-Vorkurs gemerkt, das ist gar nicht, darauf habe ich eigentlich sehr wenig Lust. Habe dann trotzdem ein Jahr in Göttingen gewohnt, das war so ein bisschen mein Jahr Australien, was ich andere vielleicht nehme, hatte ich dann in Göttingen. Hatte da trotzdem eine gute Zeit, viele gute Menschen kennengelernt und bis heute Freundschaften daraus, aber beruflich oder perspektivisch war das nichts. Habe dann eben gesehen, dass es in Hannover einen Medienmanagement-Studiengang gibt und was mich da in der Ausschreibung sehr überzeugt hat oder was ich sehr interessant fand, war, dass es dort auch ein Campusradio gibt, was angedockt ist und ich fand schon immer, irgendwie ist richtig toll, Playlists zu kuratieren. Ich fand es schon immer toll, meine eigenen Charts aufzustellen als Kind. Es gab immer die Christcharts, die habe ich meiner Oma dann präsentiert. Und das ist so ein bisschen der rote Faden vielleicht auch im Endeffekt von, ich habe gern Leuten Musik präsentiert und dachte, aha, da kann ich ein Studium machen, das klingt sinnvoller als BWL und es gibt noch irgendwo ein Campusradio, wo ich joinen kann und was mitmachen kann. Ja, so kam es dann dazu, dass ich mich da beworben habe. Ich wurde angenommen für den Studiengang und war relativ schnell dann beim Campusradio. Und bin relativ schnell in die Musikredaktion, hatte dort dann eine eigene Hip-Hop-Sendung, die hieß der Ernst FM Litwoch und hatte so meine ersten Berührungspunkte mit irgendwie Leuten, die was mit Musik machen. Also sei es Artists direkt über Interviews oder sei es eben halt Promo-Agenturen, die eben uns bemustert haben mit den Songs. Und das war halt nicht so ein bisschen Eintrittskarte von cool, irgendwas mit Musik machen ist richtig toll. Habe mich das aber lange gar nicht getraut, sondern bin erstmal dann in Richtung TV-Produktion und mein erstes Praktikum in Berlin gemacht bei Saga Media. Die machen viel Dokumentarfilme für ZDF und Arte. Und habe dann bei RTL Nord und als rasender Reporter durch Niedersachsen gearbeitet und bin überall hingefahren, wenn irgendwo, keine Ahnung, im Vogelpark Walsrode schlüpft das neue Pinguin-Baby. Ja. Und ich musste hin und musste dann die VogelwärterInnen dort irgendwie interviewen. Das habe ich ganz lang gemacht und dachte so, aber das ist irgendwie auch nicht.
Aber da lernt man doch bestimmt einiges, oder?
Ja, also es vor allen Dingen, es war wirklich Anfang Corona auch, wo ich in diesem Job noch war. Und es war für mich wirklich eine Bereicherung, einmal die Woche rauszukommen auf irgendeinen Dreh. Ich bin einfach losgefahren, quer durch Niedersachsen, habe irgendwie spannende Menschen getroffen, die irgendwas Spannendes machen. Oder es war natürlich auch viel Politikinhalte, aber natürlich auch einige Kulturveranstaltungen. Und habe natürlich auch da gemerkt, da brennt das Herz am meisten für. Ja. Und habe dann aber über Umwege, über irgendeine Recherche, über diese Arbeit auch mitbekommen, dass es das Summertime Festival in Wolfenbüttel gibt und dass das ein Jugendpartizipationsprojekt ist, wo man mitmachen kann. Und ich habe dann dorthin geschrieben und gefragt, ob ich mitmachen kann eben, und durfte mitmachen und bin dann da ins Booking-Team gekommen vom Festival und habe dann gemerkt, so, ah, meine Vorschläge kommen ja eigentlich ganz gut an, und habe am Ende dann meine 5 ersten Acts, glaube ich, für das Festival gebucht. Und das hat mich irgendwie sehr empowered zu sagen, okay, jetzt, bevor ich nochmal irgendein Praktikum mache oder irgendwas im Filmbereich oder Fernsehbereich, jetzt versuchst du es mit Musik. Und habe mich dann nach meiner Bachelorarbeit, das war jetzt 2021, bei Neubau beworben, bei Neubau Music in Berlin. Und habe dort eben eine Praktikumszusage bekommen für das Label Humming Records, was dort mit im Konglomerat Neubau stattfindet. Und bin dann nach Berlin gezogen. Und war dann 7 Monate in Berlin, habe dort gearbeitet und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt. Das war, glaube ich, genau der richtige Schritt. Ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen, die mich bis heute begleiten, dort kennengelernt. Und hatte so ein bisschen meinen ersten Fuß drin in der Tür.
Und, hast du Promotion gemacht dann, ne?
Genau, ich habe dort viel Promotion gemacht, immer ein bisschen links, rechts auch mit ins Kampagnenmanagement da unterstützt, aber vor allen Dingen war dann mein Werkstudiejob, den ich darüber hinaus hatte für mein Masterstudium, auch eben Promotion zu machen für die ganzen Label-eigenen Themen dort, was ja auch sonst in der Background war, es fing ja auch mit Campus Radio an und hatte da eben die Gegenseite und genau, habe das lange gemacht und ich glaube, das war immer toll, auch weil mein Masterstudium habe ich auch in Hannover gemacht, den Bezug nach Berlin weiter zu haben, immer wieder alle 2-3 Wochen nach Berlin zu fahren, Leute zu treffen, irgendwie mit in der Welt zu sein und hat mir natürlich geholfen, weil du hast es ja schon angesprochen, auch mit der eigenen Agentur Schock verliebt und die dann auch parallel entstanden ist aus dieser Neubauzeit. Gleiches wie das Festival, das Kiezkultur Festival in Hannover, ist auch in dieser Zeit entstanden. Also ich würde sagen, so 2021 ist sehr, sehr viel passiert und es wurden so viel Grundsteine gelegt von, ich habe mich jetzt irgendwie ermutigt gefühlt von, irgendwie kann ich das vielleicht doch. Es gibt Menschen, mit denen ich da gut zusammenarbeiten kann und es gibt irgendwie gerade einen Weg für mich, der mir zeigt, da reinzukommen. Und habe dann mich einfach weitere Sachen, glaube ich auch sehr naiv im Nachhinein teilweise, einfach getraut anzufangen. Und so ging das dann alles los.
Ja, cool. Da werden wir jetzt weiter drüber sprechen. Du bist ja schon so durchgeflutscht. Ich habe nämlich noch eine Frage, weil ich habe gesehen, deine Abschlussarbeit, die hatte ein ganz spannendes Thema. Alles endet, in Klammern, aber nie die Musik. Eine qualitative Untersuchung der digitalen Selbstvermarktung auf Social-Media-Plattformen bei ausgewählten Pop-Musik-KünstlerInnen unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Das klingt sehr sperrig, aber ich glaube, es ist vielleicht sehr spannend, einfach mal, vielleicht einmal so kurz, falls es dir noch möglich ist, so die Quintessenz, ob du daraus quasi auch jetzt was für dein späteres Berufsleben mitnehmen kannst oder auch für die Leute, die hier zuhören. Denn so aus meiner Betrachtung heraus, weißt du, so, dass einige gesagt haben, okay, Pandemie, wir machen gar nichts mehr. Und andere gesagt haben, ey, das ist unsere Chance, wir ballern jetzt. Und da gibt es ja auch Beispiele von Artists, die richtig quasi in Anführungsstrichen profitiert haben davon, dass sie so viel gearbeitet haben auf Social Media. Hast du so eine kurze Quintessenz?
Also ich wurde das lange nicht mehr gefragt. Schön, dass du fragst, über die Bachelorarbeit zu reden. Also ich glaube, was hat es mir gebracht? Oder ich fand es unfassbar interessant zu sehen, wie agieren jetzt Artists irgendwie in der Zeit und versuchen neue Wege digital auch zu finden, am Ball zu bleiben, wenn alles an live wegfällt. Natürlich, das sollte ein bisschen über typische Livestream-Events einfach hinausgehen. Und ich glaube, Initialzündung war so ein bisschen befreundete Band hier aus Hannover, Passepartout, wo gute Freunde von mir auch dabei sind, haben, ich glaube, am ersten Tag, wo dann wirklich gesagt wurde, hier keine Konzerte mehr, wir müssen jetzt alle uns isolieren. In dem Hotel, was noch gebucht war bei der Show, einfach eine Live-Session gedreht und dann das Hotelzimmer da so ein bisschen auseinandergenommen. Und ich dachte so, direkt irgendwie umgedacht, wie können wir das irgendwie neu nutzen? Und bin dann über Künstlerinnen, ich glaube, wie Mine darauf gekommen, die sehr viel zu der Zeit ja auch gemacht hat. Und ich erinnere mich noch an Garni TV, glaube ich, wo sie mit ihren Garnelen die so personalisiert hat, irgendwie neuen Content geschaffen hat. Mine habe ich damals auch interviewt für die Bachelorarbeit. kam das irgendwie mir in den Sinn, darüber meine Bachelorarbeit auch zu schreiben, weil es so neue Wege gerade geben muss. Und ich glaube, das hat mir dann jetzt geholfen, auch mit Management-Themen, wo ich mit Acts zusammenarbeite oder immer wieder auch über verschiedensten Ebenen in irgendeiner Beratungsfunktion mit Acts irgendwie da, ist mir auch Spaß gemacht hat, neue Wege zu sehen und über neue Wege nachzudenken. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein Indikator, dann zu sagen, ich gehe erstmal zum Musiklabel, weil dort eben gerade auch in Kampagnen viel gedacht wird, wie können wir solche Sachen oder auch Aktivierung schaffen, um irgendwie Fans dazu zu gewinnen und Kommunikation und Interaktion schaffen. Und ich glaube, im Endeffekt hat die Bachelorarbeit auch geholfen, den Praktikumsplatz zu bekommen, ganz ehrlich, weil es irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung ging und von was kann man an Kampagne machen, wie kann man eigentlich eine Lehre, wenn der ganze Live-Content wegfällt, wie kann man das füllen? Genau, ich glaube, auf mehreren Ebenen hat es mich beeinflusst, diese Arbeit zu schreiben. Und es war natürlich auch noch interessant, diesen eigenen Prozess zu haben, dieses wissenschaftliche Arbeiten und spannende Menschen dazu zu interviewen.
Glaubst du denn, dass du quasi aus dieser Quintessenz heraus noch etwas so aktuell sehr Konkretes mitnehmen kannst? Also an auch bei Beispielen oder so?
Mhm. Gute Frage. Ich glaube, eine Quintessenz war, dass es natürlich bei irgendwie Acts funktioniert hat, die sehr kontinuierlich Content gepostet haben. Ist natürlich etwas, was ich auch immer natürlich versuche zu vermitteln und natürlich ohne Pressure oder so, aber zumindest darüber zu reden und zu gucken mit verschiedenen KünstlerInnen, ist das ein Weg für dich, das irgendwie kontinuierlich zu machen und sich wirklich dort auch mit einem Act haben wir uns wirklich ganz viele Konzepte überlegt, die immer wiederkehren. Weil das irgendwie auch eine Erkenntnis war, dass gerade in diesen Zeichen oder in Zeiten von Isolierung irgendwie dieses Beständigkeit von Konzepten und man kann sich darauf freuen, einmal in der Woche Mittwoch macht Artist XY das wieder auf sein Insta, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und ich glaube, das sind Dinge oder Quintessenzen, die wir auch dann viel mit den Artists, mit denen wir arbeiten, irgendwie übertragen haben oder versucht haben, dort irgendwie Konzepte zu entwickeln, die wahrscheinlich aus dieser Zeit auch noch entstehen und aus Erkenntnissen, die ich dort in dieser Bachelorarbeit gesammelt habe, ja.
Ja, okay. Du hast gerade schon erzählt, 2021 war für dich im Grunde genommen so, ich glaube, ja, Startschuss für alles nochmal so richtig. Mhm. Musikbranche, wie alt warst du da?
Oh, da muss ich rechnen. War ich? 24.
Ah, 24, okay. Genau, also auch mal spannend, jetzt mal so einen Einblick zu bekommen, was die jungen Leute so denken. genau, und was war für dich denn der Auslöser zu sagen, ey, jetzt gründe ich einfach nochmal mit Schock verliebt so die eigene Agentur, obwohl du ja eigentlich gerade erst so die ersten Steps so gemacht hast, du warst teilweise in Berlin, also alles so ein bisschen neu und trotzdem hast du gesagt, ey komm, jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich als erstes angefangen zu managen oder weiß ich nicht, ja, was war so für dich der Auslöser, den Weg zu gehen?
Auch da gab es eigentlich immer so, ich hatte das nie vor, dass es irgendwie einfach passiert, dass irgendwie auch was Schönes, also im Office bei Neubau in Berlin, am Rosenthaler Platz dort, sind auch zwei Musikstudios mit in dem Office-Komplex. Heißt, ich konnte dort oder habe dort täglich auch irgendwie Artists kennenlernen dürfen. Und einmal hat es halt sehr gut gevibed. Und zwar war es damals der liebe Philipp, Kaltenkirchen. Das Projekt ist leider gerade nicht mehr aktuell oder es wird da nicht mehr released. Aber zu der Zeit waren eben viele Sessions im Studio. Und ich habe Philipp damals gefragt, wie läuft's so? Und er meint so, ey, join doch gerne im Studio. Komm, wir hören uns mal ein paar Sachen an, denen wir arbeiten. Und ich bin ins Studio gegangen. Wir haben es, glaube ich, 3-4 Stunden lang verquatscht. Deswegen auch nochmal danke an Neubau, dass ich diese Freiheiten im Praktikum hatte, sowas auch machen zu können. Einfach wirklich viel reden mit Menschen und Menschen kennenlernen. Das war sehr cool. Und ja, aus diesem Gespräch heraus, wo ich erzählt habe, was ich so mache, was ich machen möchte, was so meine Vorstellungen sind. Ich habe erzählt, dass ich gerade dieses Festival auch gründe in Hannover, dass ich jetzt irgendwie ein Festival mitgebucht habe in Wolfenbüttel. Hat Philipp mich eine Woche später angerufen, gefragt, ey, wir suchen gerade eine neue Booking-Agentur oder einen neuen Booker. Hättest du nicht Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Ich so, okay, aber ich habe das ja noch nie gemacht für einen Act. Also ja, aber ich glaube, das stimmt menschlich so gut und du wirkst sehr motiviert. Lass uns doch gerne das versuchen. Und das war so ein bisschen Initialzündung dafür. Okay, ich fange jetzt mal an, selbst mit einem Act zu arbeiten und versuche das jetzt mal, den Act irgendwie auf viele Festivals zu buchen. Und es gab von der alten Booking-Agentur davor noch eine Tour, die gebucht war, die durch Corona endlos lang verschoben wurde, die dann zu übernehmen. Das war eigentlich für mich zum Starten ganz gut, dass schon eine fertig gebucht war. So kam ich irgendwie in eine sehr vorteilhafte Position, sehr viele Kontakte, sehr viele örtliche Kontakte, gleich aus verschiedensten Städten zu bekommen mit, hallo, hier bin ich jetzt, ich übernehme und war dann gleich im Kontakt. Das hilft mir bis heute natürlich, dass es so irgendwie losging. Da war aber noch nicht der Gedanke, eine neue Agentur zu gründen, sondern okay, ich mache jetzt für ein Act. Booking. Hab dann zeitgleich aber den lieben Paul Weber kennengelernt, der damals seine EP auch über Humming Records oder über Neubau rausgebracht hat. Und hab mit dem im Keller Vinyl eingepackt, um die zu verschicken, und haben dort uns auch sehr, sehr lange sehr gut unterhalten. Und er hat dann auch gerade das Problem, ich suche eine neue Booking-Agentur. Ich meinte so, ey, ich fange jetzt eh mit dem Act an. Wollen wir nicht das auch zusammen machen? Und so ging das dann relativ los. So hatte ich zwei Acts und dachte so, jetzt braucht es auch irgendwie einen Namen. Jetzt muss das professioneller wirken. Und bin dann eben auf den Namen Schockverliebt gekommen und habe das angemeldet und los ging's. Und hatte dann sehr erst einen schönen Festivalsommer direkt mit Kaltenkirchen und Paul Weber. Es hat Spaß gemacht.
Aber wie krass. Also ich überlege mir das gerade, das hätte ich mich nie getraut. Also so quasi Booking ist ja eigentlich so, ich sage immer so Booking, da will ich gar nichts mit zu tun haben, weil ich finde das furchtbar. Das, wenn du sagst, so, das hast du noch nie gemacht, und dann kommt auf einmal der zweite Artist und sagt, hey, komm hier, mach mal Booking. Weil im Grunde genommen kannst ja jeden Artist fragen. Jeder braucht erstmal Booking. So, das ist erstmal das Allerwichtigste. Shows brauchen alle. Und dann da so hinzugehen und sich das zuzutrauen, finde ich irgendwie enorm. Also was hat dich, also klar, man ist jung und motiviert und hat quasi keinen Plan und man läuft einfach los, aber du sagst, ihr hattet einen guten Festival-Sommer. Also wie hast du es geschafft, dass das gut wurde? Also dass das dann ja auch gut für die Artists wurde?
Also ich glaube, natürlich viel Eigenmotivation war es am Anfang natürlich ganz klar. Ich habe das nie gemacht und ich glaube, es war Fluch und Segen zugleich, Corona, weil eben viele Artists eben den Change hatten oder auch eben Booking-Agenturen sich von vielen Artists irgendwie trennen mussten, aufgrund, dass eben live einfach nichts mehr funktioniert hat, was völlig verständlich ist. Ich aber das Glück hatte, dass ich dann quasi neu motiviert da war und genau den Zeitpunkt hatte, jetzt geht's wieder los, jetzt können Shows stattfinden. Und ich habe das Gefühl, oder zumindest ich habe davor bei auch keinen Vergleich, dass die Türen dort ganz gut offen waren, von Festival-bookenden Personen oder auch von Festivals, dass die Bereitschaft, die war nicht so übersättigt und so überschwemmt wahrscheinlich von Mails wie in den Jahren davor, war einfach zwei Jahre wahrscheinlich nichts ging. Dass es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt war, wo ich relativ viel Feedback auch bekommen habe. Ich kenne diese mühselige Arbeit ja auch, alle anzuschreiben und nichts kommt zurück. Ich muss aber sagen, was reden wir? Mit Kaltenkirchen hatten wir dann 10 Festivalshows in Deutschland und Österreich, und das war für mich auf jeden Fall erster toller Erfolg. Und auch für den Act war es ein toller Erfolg, weil wirklich das ja komplett ein Corona-Projekt dann auch wurde. Ich glaube, das erste Album kam 2019 und danach ging es ja relativ schnell dann in diese Zeit. Ja, aber wie ich es gemacht habe, wirklich ganz viele Mails, ganz viel Reminden, wie, was geht ab? Habt ihr nicht Lust auf einen tollen Act? Ich habe zwei, mit denen ich gerade arbeite, und hatte vorher aber auch schon irgendwie sehr großen Gefallen daran gefunden, mir zu schauen, welche Festivals gibt es eigentlich alle so auf der Landkarte national, was passiert dort. Hatte dann mit Kaltenkirchen eben Eck, der auch in Wien based ist, auch nochmal den Österreich-Fokus, dachte so, ich gucke jetzt auch mal, was in Österreich so geht. Und das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, diese Excels auszufüllen und zu gucken, was geht ab und mit wem muss ich dort sprechen und versuchen, E-Mail rauszufinden. Und hinzu hat es, glaube ich, aber auch einfach geholfen, ein eigenes Festival zu gründen und da auch sehr niedrigschwellig mit anderen Festivalbookenden über einen anderen Weg nochmal ins Gespräch zu kommen, von ey, ich mache jetzt auch ein Festival, wie hast du das eigentlich gemacht, wie fing das bei dir eigentlich an? Einen kleinen Shoutout muss ich da an David Lodi von Nürnberg Pop geben, mit dem ich wirklich sehr, sehr früh im Gespräch war, wie die das in Nürnberg machen, und sehr, sehr offenes Ohr hatte und mir sehr viel Rat auch gegeben hat. Aber ja, das war, um einen Weg zu nennen, wo man dann eben auch mit Festivalbookenden anders an Kontakt kam, wo es natürlich dann auch Synergieneffekte gab von ey, als zweites zu nennen, guck mal, ich buche auch eigene Acts, vielleicht passen die ja für dich.
Genau. Glaubst du, das wird 2025 oder 2026 nochmal so funktionieren, wenn so ein junger Mensch kommt und sagt so, ey, ich versuch's einfach. Vollgas.
Also ich wünsche das allen, und ich merke auch bei sehr vielen motivierten Leuten, dass das immer noch passiert. Aber ich habe das Gefühl, ich glaube, das Momentum war schon wirklich einmalig. Auch gerade so, weil ich denke, so Neustart Kulturförderung, die Fördersituation war, glaube ich, für viele kleine und mittelgroße Festivals nochmal besser, als sie jetzt wahrscheinlich gerade ist. Es kamen, glaube ich, viele aus einer sehr eigenen Motivation nochmal raus. Wir müssen jetzt anpacken. Deswegen sind, glaube ich, viele Sachen neu gesprießt. Ich meine, ich kenne das ja selbst. Ich war selbst in Situation, wir müssen was machen. Und ich glaube, das war bei ganz vielen so. Und ich glaube, das hat uns einfach sehr, sehr viel geholfen, oder mir da sehr, sehr, sehr offene Türen einfach überall zu treffen. Plus diesen Change von Acts wechseln, Booking-Agenturen oder haben gerade keine mehr und sind eigentlich wahrscheinlich vielleicht auch ein Step so groß schon, als mit jemandem zusammenzuarbeiten, der noch gar nichts gemacht hat in dem Bereich. Ja. Ich glaube, genau dieses Konglomerat hat irgendwie dazu geführt, dass es vielleicht einfacher ging zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber, dass das heutzutage wahrscheinlich mühseliger wäre, aber nicht unmöglich ist natürlich. Ich möchte natürlich alle empowern, die irgendwie Bock haben darauf und neu einsteigen wollen. Und ich kenne da ganz viele tolle Menschen, die auch gerade irgendwie reinkommen und irgendwie das machen. Und das wahrscheinlich auch mit Synergie, irgendwo bei einem größeren Unternehmen zu arbeiten, das eigene Ding wahrscheinlich versuchen, nebenbei groß zu ziehen, ist natürlich irgendwie auch ein Weg, den irgendwie viele noch gehen gerade und irgendwie auch interessant ist. Aber ja, ich glaube, das war schon wirklich ein sehr besonderes Momentum und es hat sich vielleicht verändert. Vielleicht auch Übersättigung bei Festivals, Postfächer sind wieder voll, die Finanzierungslage wird schwieriger, wissen gar nicht, wie wir weiter stattfinden sollen, sodass sich da um vielleicht auch das Thema Kuration gar nicht mehr so sehr gekümmert werden kann, wie es vielleicht nach Corona war, wo dieser Bock wahrscheinlich, den Bock will ich niemandem absprechen, aber von dieses geil, wir können wieder, wir können jetzt buchen, let's go, was kam alles rein, dass sich das vielleicht auch ein bisschen verschoben hat.
Und gleichzeitig denke ich dann so, wenn man es jetzt versuchen möchte, brauchst du sozusagen ja immer wahrscheinlich auch noch stärkere Acts, wenn man das so sagen möchte, also die Aufbau-Act so, für die wird es dann sehr schwierig, sondern da muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen, damit man sagt, ey, das ist schon der perfekte Act irgendwie.
Komplett, komplett. Ich glaube, da der Markt ist da nochmal voller geworden, sagen wir, an tollen Menschen, die tolle Musik machen. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Ich glaube, es gab natürlich auch eine Selektion während Corona, wo einige einfach aufgehört haben und nicht wussten, wie kann ich weitermachen. Und dass da vielleicht der Markt von wir sind ready, wir sind spielbereit, wir wollen wieder raus, vielleicht da auch nochmal ein bisschen kleiner war und sich das vielleicht nochmal verschoben hat jetzt wieder von, es gibt wirklich unfassbar viele tolle Newcomer. Und ich merke das ja selbst in meiner Recherche jede Woche, wie viel tolle Musik überall rauskommt. Vielleicht die Situation war da, glaube ich, echt eine andere.
Okay. Jetzt hast du gerade beschrieben, so ein Hack war für dich auch gleichzeitig das Kiezkulturfestival zu starten. Das findet in ziemlich genau einem Monat in Hannover statt, am 17. Richtig. Und 18. Oktober. Da vielleicht mal direkt als Einstieg. Hast du schon alles im Griff einen Monat vorher oder ist noch viel zu tun?
Also vorproduktionell ist noch sehr viel zu tun. Programmatisch hatte ich es bis letzte Woche alles im Griff, da stand alles, aber wie es immer so ist, gab es dann die erste Absage schon wieder und jetzt hoffe ich, dass ich heute eine neue Zusage bekomme für einen Nachrücker-Act. Programmatisch bin ich wieder sehr zufrieden, das Line-Up steht. Ich kümmere mich ja da vor allen Dingen um das Musikprogramm hauptsächlich. Es gibt noch das Kulturprogramm-Team und auch ein Team, was die Aftershow bucht. Wir sind alle fertig, wir sind, glaube ich, alle happy. Es gibt jetzt, stand jetzt noch 4 Tickets, dann ist auch wieder ausverkauft.
Ach so.
Wieder einen Monat vorher und das ist natürlich auch wieder cool. Dass das irgendwie so gut angenommen wird. Ich bin ready, ich habe Bock auf die Phase wieder jetzt und habe eine tolle neue Unterstützung, die technisch an der Seite steht, die sehr viel auffängt, glaube ich, sodass wir uns die Bälle besser zuspielen können, weil das war in den letzten Jahren, war es viele Hüte auf und ich versuche natürlich da auch immer ein paar Hüte mehr abzugeben, aus zeitlichen Gründen, weil das machen wir auch alles ehrenamtlich, dieses Festival weiterhin. Aus Kapazitätsgründen einfach zu gucken, wie können wir da effektiver arbeiten an dem Projekt und auch Sachen auslagern, dass nicht eine Person so viel machen muss, ehrlicherweise.
Ja. Du hast 2021 hast du es gestartet. Jetzt könnte es so sein, dass viele Leute noch gar nicht wissen, was sie verpassen. Dieses Jahr werden es ja dann anscheinend viele Leute verpassen, die eben kein Ticket mehr kriegen können, wenn sie jetzt hier zuhören. Jetzt musst du vielleicht einmal gerade erklären, was verpasst man, wenn man kein Ticket bekommen hat? Was ist Kiezkultur? Was ist das Festival?
Ich glaube, den Hotspot für neues popkulturelles Leben in Norddeutschland verpasst man. Das Kiezkultur-Festival ist auch ein Club- und Showcase-Festival. Wir finden in zwei Stadtteilen Hannover statt, die Calenberger Neustadt und Hannover Linden. Und haben eben 13 Bühnen in verschiedensten Clubs, Bars, Tanzstudios, die wir dort bespielen. In Zahlen ist es dann 58 Konzerte an 2 Tagen und insgesamt über 80 Programmpunkte an 2 Tagen, wo wir eben versuchen, die spannendsten NewcomerInnen GSA nach Hannover zu holen. Mittlerweile auch ein bisschen darüber hinaus, aber es gibt schon einen sehr großen Fokus auf den deutschsprachigen Raum, die eben alle einmal in Hannover zu präsentieren, die erste Show mit denen zu machen und alle, die wirklich Lust haben auf neue Popkultur-Themen und neue Popkultur-Acts, einfach nach Hannover kommen. Das funktioniert überregional auch immer besser. Es ist mittlerweile bei einer Quote von 40%, die überregional nach Hannover kommen für das Festival. Das wird auch jedes Jahr mehr, was total schön ist. Aber ja, das verpasst man. Ich glaube, ein sehr friedliches und ein unfassbar Bock auf Live-Musik-Festival, so nehmen wir das auf jeden Fall wahr. Und ich glaube, eine Fülle an Acts, wo man wirklich sehr, sehr viel sehen kann in einem kurzen Abstand und sich inspirieren lassen kann von neuen Möglichkeiten.
Cool. Jetzt hast du gerade gesagt, ehrenamtlich. Jetzt stelle ich mir die Frage, du bist ein junger Typ, du kommst nicht aus Hannover. Wie stellt man so ein Festival? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Kleinigkeit, wenn du sagst 13 Clubs und 58 Konzerte. Du brauchst ja dann auch ein paar ehrenamtlich tätige Personen. Wie stellt man denn sowas auf die Beine?
Ja, es ist schon sehr viel Arbeit, definitiv. Ja. Aber wie stellt man es auf die Beine? Ja, eine gute Frage. Ich glaube, es brauchte irgendwann die ersten Menschen, die gesagt haben, okay, ich finde das eine coole Idee. Wir haben es zu viert gegründet damals mit der Idee von, ey, es gibt unfassbar viele tolle lokale neue Talente in der Stadt. Die müssen irgendwie mal auf eine Veranstaltung gepackt werden. Wir müssen auch dazu sagen, es war mitten in Zeiten von Corona, es ging gar nichts. Wir haben eine tolle Clubdichte in der Stadt, die liegen wirklich fußläufig alle super zusammen. Und uns fehlt irgendwie dieses Veranstaltungsformat von das, was wir gerade als relevant sehen oder wo wir auch denken, das könnten vielleicht Acts sein, die HeadlinerInnen von morgen sind, wo die alle einmal spielen. Das fehlt uns gerade irgendwie hier auch in der Stadt. Und dann kam es wirklich über eine alte Connection über das Campusradio damals, wo wir auch zu Corona eine Livestream-Sendung einmal gemacht haben im Kulturzentrum Faust. Und da hatten wir irgendwie einen Kontakt zu diesem Kulturzentrum und haben dann eben dort als erstes von unserer neuen Idee erzählt. Und die waren dafür sehr offen für dieses Konzept und hatten Bock darauf und uns direkt supported und hier und da an verschiedene Kontakte auch weitergeleitet, sodass wir mit immer mehr Leuten ins Gespräch kamen. Dann kam dann die Glocksee dazu als Kulturzentrum, mit dem wir da darüber dann in Kontakt kamen. Und was uns natürlich auch geholfen hat, zu sagen, ey, die Faust ist schon dabei, wollt ihr nicht auch mit einsteigen? So. Und das war natürlich der erste Step. Und dann war es im ersten Jahr wirklich die Glocksee, die Faust, die Safransbar, die das sehr gut verbindet, die beiden Kulturzentren, wo wir einfach eine Bühne reinbauen. Genau. Und das war dann erstmal der Rahmen, wo wir damit angefangen haben. Und hatten dann eben auch sehr viel Glück oder auch wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass wir mit Menschen in Kontakt kamen, die stetisch auch Fördergelder irgendwie verteilen. Und das ging ganz viel über so Jugendpartizipationsprojekte, weil wir waren alle zwischen 20 und 24, als wir es gegründet haben. Und da gibt's dann nochmal extra Fördertöpfe aus dem sozialen und aber natürlich auch aus dem kulturellen Bereich in der Stadt, wo wir eben dann auf sehr offene Türen getreten sind oder erfahren haben, dort uns eben auch finanziell zu supporten im ersten Jahr direkt und dieses Projekt möglich zu machen. Genau, und über den Weg ging es dann, das haben wir dann einmal gemacht und das war auch im ersten Jahr, dafür sind wir sehr, sehr dankbar, auch ausverkauft und kam irgendwie gut an. Das war auch großes Glück, weil wir haben auch wirklich darauf kalkuliert, dass wir eigentlich ausverkauft sein müssen, damit wir keine Miese machen müssen. Ich meinte, das war alles sehr naiv, glaube ich, auch gerechnet. Haben aber auch immer gesagt, so ja, wenn 500 Leute kommen, ist auch nicht mehr peinlich, dann haben wir es einmal probiert. Am Ende waren es dann 1500 Menschen, die dann da waren, das war natürlich auch toll. Und da haben wir Blut geleckt und das hat dann auch ein erstes Ausrufezeichen so in die Szene irgendwie nach Hannover natürlich gebracht. Und so war es dann einfacher, durch diese offenen Türen irgendwie zu gehen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, da auch irgendwie verstanden, es muss irgendwie ein bisschen kulturpolitisch arbeiten, dass man in so eine Richtung kommt. Wir wollen weitere Clubs, wir wollen wachsen, wir wollen mehr Tickets verkaufen. Das ging dann alles los, diese Gedankengänge. Und das alles eigentlich, während wir nebenbei noch studieren. Und das hat uns natürlich auch geholfen, dass wir einfach mehr Zeit hatten, sich Studiumzeit zu nutzen, von Dinge auszuprobieren, Dinge selbst zu machen. Aber ja, es war natürlich auch ein harter Weg, das klingt jetzt alles so leicht. Wir haben natürlich auch sehr viele Gespräche gehabt, wo gesagt haben, ja, macht doch bei der Fête de la Musique mit in Hannover, das ist doch ein gleiches Konzept, wo wir dann versucht haben zu erzählen, nee, ist es nicht. Und viele mühsame Gespräche, wo es eben auch in den Sand gelaufen ist, wo einfach nichts funktioniert hat von, ja, keine Ahnung, was ihr da macht. Gerade auch so Thema Sponsoring und solche Sachen. Das war natürlich Anfang alles erstmal eine ganz andere Geschichte von, ja, mach da erstmal, aber ich glaube, wir sind hier nicht dabei. Und da in dem Punkt sind wir natürlich immer noch, dass wir versuchen, dort Menschen weiter zu überzeugen, irgendwie Teil von diesem Festival zu sein. Das geht auch weiter. Und ich glaube, dass wir jetzt an einer sehr entscheidenden Stelle, jetzt ins vierte Jahr. Jetzt ist es, glaube ich, so, dass wir viele Kulturfördertöpfe toll nutzen konnten. Das hat uns wirklich extrem geholfen. Da sind wir sehr dankbar für gegenüber der Stadt Hannover, aber auch der Region und eben auch das erste Mal jetzt eben auch dem Land Niedersachsen. Aber jetzt so, okay, Fördersituation, und das wirst du sicherlich ja auch wissen, wird der überall knackiger und nicht besser, gerade Kulturförderung, dass wir Wege finden müssen, wie kriegen wir das Festival weiter finanziert, weil wir natürlich auch wissen, unsere Zielgruppe ist extrem jung, die 18 bis 30 ist die Hauptzielgruppe, wo über 90% sind in diesem Alter, was unsere Zahlen zeigen. wie wir die weiter am Ball halten mit einem niedrigschwelligen Ticketangebot, dass die eben auch günstig dorthin kommen können und eben Kultur sehr niedrigschwellig auch erleben können. Ja, und da eben Wege zu finden, ich glaube, da auch wirtschaftlich ernster genommen zu werden, generell auch in Hannover und auch viel mit AkteurInnen, die Stadtkonzepte für die Stadt entwickeln, eben im Gespräch zu sein. Ich meine, Hannover ist UNESCO City of Music. Man schreibt sich das groß auf die Fahne hier. Da wollen wir natürlich ein Teil von sein. Und da versuchen wir aber auch mehr in Wirtschaftsförderung, aber eben auch Sponsoring-Partnern, das vielleicht irgendwie interessant zu machen. Aber ja, das ist ein Kampf, den wir gerade kämpfen, das zu übertragen. Und ich glaube, das ist eine langfristige Strategie, die dahinter stecken muss, zu sehen, wenn wir das hier machen und ein Teil davon sein können, dass Kreativschaffende Hannover als attraktiveren Standort auch wahrnehmen, vielleicht irgendwann ganz weiter Zukunft herziehen und das weiter beleben, könnte das natürlich auch wirtschaftlich interessant sein für so eine Stadt. Und wir arbeiten viel an solchen Strategien, dass irgendwie Leute in der Politik und Leuten aus Kulturämtern und so irgendwie und Wirtschaftsämtern irgendwie auch zu zeigen. Genau, jetzt bin ich schon sehr im Hier und Jetzt mit diesem Festival, merke ich gerade.
Alles gut,
aber das ist ja die Reise dahin.
Ja, ja, voll. wie viel Prozent vom Budget sind denn Sponsoren? Also also natürlich sind die wichtig, aber ich rede ja auch gerne mal so über Zahlen, aber so, was bedeutet das? Also wie viel Prozent braucht man vom Budget an Sponsoring? Oder auch dann mit Förderung
und Sponsoring? Also ich glaube, voll. Ich glaube, das hat sich, wir versuchen das natürlich immer weiter zu reduzieren. Es war, glaube ich, im ersten Jahr war es ein 60% Förderung in diesem Projekt und erste kleine Sponsorings, das ist aber in Summe 60% waren am Ende. Im zweiten Jahr waren wir bei 50-50 von der Ausgleichung, also mit, auf der anderen Seite stehen natürlich die Ticketeinnahmen. Jetzt letztes Jahr war es 40-60 und jetzt gehen wir so in die Richtung 35% sind Förderung und Sponsorings und 65% Ticketeinnahmen. Wir haben natürlich, und das verstehen auch die Menschen, die auf unser Festival gehen, dass es jedes Jahr eine kleine Teuerung geben muss. Also die sind die Tickets wieder 5 bis 6 Euro teurer geworden. Das verstehen, glaube ich, aber alle und können es nachvollziehen. Zumindest ist uns nichts zugetragen worden, dass sich Leute jetzt wirklich darüber sehr groß beschweren, sondern ich finde es natürlich auch schade, dass es für alle immer teurer wird, aber es ist nun mal der Weg, damit wir eben diese Kultur zusammen dort auch erleben können, dass das eben ein Weg ist. Aber ja, deswegen, wir versuchen natürlich da aber trotzdem mehr Sicherheiten zu bekommen, dass wir nicht komplett auf Ticketeinnahmen nur angewiesen sind, weil dann wäre das Ticket nochmal 20 Euro teurer wahrscheinlich pro Kopf, um das eben finanzieren zu können. Deswegen brauchen wir das. Deswegen versuchen wir das und wahrscheinlich wird es eine Quote von 30% über Förderung, Sponsoring abdecken und 70% über Ticketeinnahmen irgendwann ein Verhältnis sein, mit dem wir ganz gut arbeiten können. Aber das müssen wir dann auch immer schaffen. Wir wollen ja auch wachsen und dadurch wird das Festival nochmal teurer. Deswegen wird wahrscheinlich 30% einfach immer eine höhere Summe, die wir erreichen müssen. Mhm. Genau.
Jetzt hast du das Festival gegründet, parallel eigentlich so die Agentur. Da muss man natürlich schon auch die Frage stellen, warum war das für euch klar? Und wie ich es höre, klingt so, als ob auch so weitergeht, dass es halt ein ehrenamtliches Festival ist. Also es könnte ja auch so sein, dass man sagte, ey komm, wir waren naiv, viele Dinge vielleicht gar nicht so richtig durchdacht. So, das ist halt einfach unser Festival, das wir mit der Agentur machen und da wollen wir dran partizipieren.
Ich glaube, ehrlicherweise war es Mittel zum Zweck, um Förderung zu bekommen, eine Gemeinnützigkeit irgendwie anerkannt zu bekommen, ehrenamtlich zu arbeiten, hat uns am Anfang sehr geholfen, überhaupt in Förderstrukturen reinzukommen, überhaupt einen Antrag stellen zu dürfen. Und deswegen war es eher ein bisschen Mittel zum Zweck. Okay, SITWO, ein ehrenamtlich gemeinnütziger Verein, den wir darum gründen. Auch alles aus einem Punkt heraus, wo wir gar nicht so viel wussten. Wir wussten, es gibt eine GmbH, das haben wir uns aber an dem Punkt nicht zugetraut oder generell auch nicht, glaube ich, nicht die Kapitalrücklagen gehabt dafür, um das einfach mal zu machen, weil wir auch nicht wussten, wie wird das denn angenommen, dieses Festival. Deswegen war es dieser Verein. Aber natürlich ist es irgendwie schon eine Zukunftsvision, wahrscheinlich daraus auch ein Geschäftsmodell zu bauen, was sich einfach irgendwann tragen kann. Und wir versuchen das immer mehr auch als unterjährige Brand wahrgenommen zu werden. Also das Thema Unterjährige ist ganz weit oben auf unserer Agenda von, wie kriegen wir die Brand das ganze Jahr gespreadet, dass Leute sich wirklich sehr connected fühlen zu Kiezkultur und Tickets einfach kaufen, weil sie das cool finden, was Kiezkultur ist. Und ich glaube, wenn man nur dieses Festival einmal im Jahr machen würde, wäre es natürlich schwierig, da glaube ich so einen Geschäftsbetrieb laufen zu halten. Es sei denn, irgendwann sind wir wirklich so förderrelevant oder auch ein Leuchtturmprojekt, wie es andere Festivals sind in Deutschland, dass man da hinkommt, auch eine Personalstruktur damit aufzubauen. Aber ich glaube, das ist ein sehr langer Weg und natürlich versuchen wir dann erstmal übers Jahr das quer zu finanzieren, auch mehr örtlich selbst Shows in Hannover zu veranstalten, weil wir eh mit den Agenturen im Kontakt sind. Wir bringen die das erste Mal nach Hannover, viele Acts, und sagen, dann setzen dort an, wenn ihr wiederkommen wollt. Ja. Wollen wir nicht die Show zusammen machen? Wir sind ja eh mit allen Clubs auch in Kontakt, in einer Range von 50 bis 650 Kapazität, wo es sich bei uns bewegt. Was für eine erste Tourshow ja mal ganz gut ist dann auch. Das irgendwie darüber quer zu finanzieren und daraus andere Geschäftsstränge zu entwickeln und dass das Festival aber ein Leuchtturmprojekt bleibt natürlich, wofür das alles steht, wie alles losgeht und was wahrscheinlich auch meist nach außen strahlt. Aber ja, diesen Weg, den suchen wir gerade und ist etwa eine Sache, die natürlich erst in den letzten anderthalb bis zwei Jahren uns irgendwie auch klar wurde von, ey, irgendwie entwickelt sich das so, wir machen das jetzt drei Jahre in Folge, es ist dreimal, kommen die Leute. Drei Jahre in Folge merken wir auch, dass immer mehr Branchenakteure dann irgendwie kommen, deswegen ist auch eine Convention dazu entstanden, weil es natürlich auch uns geehrt hat, dass Leute bei uns irgendwie gucken und scouten, was passiert hier, was könnte für unser Programm vielleicht auch spannend sein. Viele junge Label-Management-Strukturen sind irgendwie da, für die machen wir auch bewusst Programme. Also das ist noch ein ganzer Part, der mit reingekommen ist, zu merken, okay, irgendwie funktioniert es an dem Standort. Lass uns mal versuchen, das jetzt irgendwie übers Jahr zu ziehen, das Festival bleibt Leuchtturm, da kommen sie einmal alle her und daraus schöpfen wir die Kraft zu sehen, okay, Hannover kann das. Ja, und daran arbeiten wir ganz viel. Und momentan ist es noch das Ehrenamt. Ich glaube, der Wunsch ist bei einigen Team davon, lass uns überlegen, wie wir den Schritt weitermachen können, da, dass sich das weiterentwickelt. Und da gehen noch einige mit. Und ja, we will see. Wir sind auf jeden Fall weiter motiviert und machen das weiter und merken auch, dass neue Türen aufgehen. Dass jetzt so ein Oberbürgermeister das erste Mal Schirmherr ist, eine tolle Sache, das war ja auch noch nie. Dass wir dadurch irgendwie auch natürlich nochmal in andere Sphären kommen, irgendwie mit Partnern zu sprechen, ist auch toll. Ja, ich glaube, das ist alles eine Reise. Und eine Sache, die auch toll ist, dass wir Songwriting-Camps drumherum machen, um das Festival und da auch sehr in der Verlagsarbeit immer mehr Blut lecken, so ein bisschen. Ja. Aber das sind alles Sachen, die dadurch entstanden ist und wo man eben aber auch AkteurInnen, die irgendwie dann politisch agieren, die in den Ämtern sitzen, irgendwie auch zeigen kann, guck mal, die ganze Wertschöpfungskette Musik findet in dieser eine Woche hier statt und das könnten wir aber auch viel mehr machen, weil dieser Standort an sich attraktiver ist dadurch oder werden kann. Wohl eher. Ja. Aber ja, ich glaube, dieses Verständnis, daran arbeiten wir ganz viel. Ich glaube, da liegt viel drin, mit dem wir noch agieren können.
Aber das bedeutet, damit ist auch ziemlich klar, wenn ich das so raushöre, das ist so ein Ding, das bleibt in Hannover. Da gibt es nicht dann nochmal einen Ableger in, keine Ahnung, Osnabrück und Kassel oder was weiß ich so, sondern das ist irgendwie völlig klar, das bleibt in Hannover und das kannst du nicht exportieren.
Ja, ich glaube, dass ich glaube auch, die Expertise liegt hier einfach so sehr an diesem Ort und natürlich haben wir hier dieses ganze Netzwerk, wo wir einfach lokal sehr verankert sind und ich glaube, dass es in anderen Städten man sich auf jeden Fall mit lokaler Expertise natürlich zusammentun müsste und Leute reinholen müsste, auch wenn man das vorhat. Aber ja, deswegen ist es natürlich erstmal sehr in Hannover verortet, weil wir es, glaube ich, hier am besten auskennen, hier am meisten machen und wir auch tolle andere Beispiele in anderen Städten sehen, wo solche Konzepte ähnlich gut funktionieren oder auch einfach früher da waren und das einfach sehr gut machen. Davon sind wir natürlich auch inspiriert, das weiterzumachen. Aber ja, deswegen, es wird erstmal dort bleiben. Wir versuchen es hier größer zu machen und wenn wir irgendwann nach Reeperbahn Festival, CO Pop, dann irgendwann auch relativ schnell Kiezkultur fällt, der Name, wo man hin muss im Jahr, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und das ist cool. Da, wo wir auch hinwollen.
Ja, cool. Ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen.
Danke.
Jetzt gibt es natürlich immer so die Connection zur Agentur, Schockverliebt. Du hast gerade schon erzählt, naja, so langsam geht es auch in Richtung Verlagstätigkeiten, aber ich glaube, so Schwerpunkt ist dann schon Booking Management, oder wie sieht da so die Philosophie dann aus?
Das war es am Anfang ganz viel und so ging das auf jeden Fall alles los. Es ist aber tatsächlich so, dass Managementaktivitäten immer weniger werden, wo ich mich aus Kapazitätsgründen auch ein bisschen von entschieden habe von, das ist vielleicht das Konstrukt, was nicht am besten gerade passt, ehrlicherweise, um dem auch gerecht zu werden und gerecht bleiben zu können, dass ich dort gerade, glaube ich, für mich, also wir machen das zu dritt schockverliebt, ich für mich aber sage, so Management-Themen, das ist erstmal etwas, was ich gerade nicht annehmen würde, auch wenn mir das immer gefallen hat, ich aber dadurch irgendwie eher die Synergien sehe von selbst Acts buchen und Festivals buchen, das ergibt weiter Sinn, deswegen da eigentlich den Booking-Aspekt weiter dort zu tragen und aber eben dieser Part von Verlag irgendwie seit 1.1. dieses Jahres einfach immer relevanter wird und für uns irgendwie auch ein sehr interessantes neues Arbeiten nochmal ist. Und da muss man sagen, wirkt auch die alte Connection zu Neubau, dass wir eben eine Edition bei Neubau gegründet haben, sehr zurück. Und da auch mit Ujan Butz wirklich einen großen Supporter haben fürs Festival, für Schock verliebt, der das sehr cool findet, was wir machen, dem wir auch sehr dankbar sind dort. Dass für uns auch eine Perspektive wurde, lass uns da jetzt mal reinstecken, weil Blut geleckt haben wir eigentlich zum Kiez-Tour 2023, wo wir eben auch mit Neubau zusammen und Musik nach Niedersachsen hier, die heimische Fördereinrichtung für musikalisches Leben in Niedersachsen, eben auch ein Writing Camp organisiert haben und gemerkt haben, wie cool ist das eigentlich, kreativ so mit Menschen zusammenzuarbeiten, die irgendwie in Sessions zu packen, und da entsteht neue Songs und wir sind ganz am Ursprung dabei. Und aus diesen Blutlecken haben wir halt viel gesprochen, auch viel über Verlagsarbeit erstmal uns irgendwie angehört und was macht man da eigentlich genau, wie agiert man da, was ist da eigentlich der Kern, gemerkt, dass es nochmal sehr kleinteilig ist und aber irgendwie auch spannend. Und für mich ganz persönlich gesprochen, die Perspektive greift es von, ich buche so trendorientiert CO-Pop und Kiezkultur sehr viel, gucke, was sind da die neuesten Themen, was ist vielleicht auch in einem halben Jahr, wenn ich es anfrage, komplett Peak und es ist genau der richtige Zeitpunkt, dass das da gerade spielt. Aber die kommen dann, rushen durch, spielen eine tolle Show, man grüßt sich einmal und that's it. Und jetzt die Perspektive zu haben, so, ich kann Verlagsarbeit betreiben, muss nicht komplett trendorientiert sein, sondern kann wirklich am Ursprung mit Menschen über einen langfristigen Zeitraum enger zusammenarbeiten und gucken, wo sich das hin entwickelt. Und das irgendwo entschleunigt das ein bisschen im eigenen Arbeiten, und ich finde den Gegenpol eigentlich gerade total gut, dort das zu merken und dort auch kreativ zu arbeiten, weil es teilt sich natürlich so auf, dass Neubau natürlich viel kreativen Input auch gibt, aber natürlich auch viel administrativ für uns arbeitet oder sehr dankbar dafür sind, dass sie das machen und das in dieser Kooperation eben drinsteckt, weil die Infrastruktur hätten wir einfach noch nicht. Wir aber dann eben den kreativen Part sehr, sehr viel machen und eben dieses Jahr in Hannover 4 Camps organisiert haben. Das eine folgt jetzt noch zum Kiezkultur. Wir mit eigenen AutorInnen, ProducerInnen zusammenarbeiten, die regelmäßig nach Berlin schicken und Leute regelmäßig nach Hannover holen oder in andere Städte und dort merken, da ProduzentInnen kennenzulernen, WriterInnen kennenzulernen, die zusammenzupacken und zu sehen, wie neue Kunst entsteht, ist irgendwie eine schöne, ich nenne es mal Paten-Onkel-Funktion für KünstlerInnen, wo man so eine kleine, immer einen guten Tipp mal reingibt, ja. Schon nah dran ist, aber nicht, wie jetzt vielleicht das Management dann, wenn wir da drin bleiben, in so einem Familienstamm, der Vater ist, ja. Irgendwie nicht die Hauptverantwortung hat, sondern irgendwie rein auf diesen Aspekt sich bezieht. Genau, und als letzten Punkt kann ich dazu glaube ich noch sagen, dass das A&R-Ring für neue Talente ja wöchentlich bei uns, bei mir passiert, für die Festivalkuration ja. Eben. Und dass sich das sehr gut irgendwie auch noch auf andere Dinge übertragen lässt und man die Arbeit, die man dort macht, irgendwie auch für einen anderen Zweig nochmal mehr nutzen kann.
Ja, voll. Das ist jetzt natürlich auch einfach eine spannende Frage. Du hast gerade erzählt, einerseits genießt du natürlich so diesen Unterschied zwischen total trendorientiert zu arbeiten und dann eben so mal etwas entstehen zu sehen. Aber jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, die sich vielleicht viele stellen, weil auch viele Labels wollen vielleicht sehr trendorientiert Artist sein und so weiter. Wie oder welche Tools oder welche Maßnahmen führst du so durch, um eben so am Puls der Zeit zu sein oder wahrscheinlich sogar irgendwie noch so einen Meter davor, um eben diesen Peak in einem halben Jahr zu finden? Also man muss doch dann ständig irgendwie seine Augen und Ohren überall haben, oder?
Mhm. Das ist, glaube ich, ein großer Mix. Und ich glaube, am meisten kann ich es beschreiben, wenn ich nenne es immer das Zucken. Das Zucken um einen Artist herum. Da zählt natürlich erstmal zu, dass das musikalisch erstmal irgendwie passen muss in diese Richtung. Das ist natürlich erstmal grundentscheidend. Und daraus geht es dann los, weiter zu gucken. Also wirklich angefangen von, ich gucke was auf größeren internationalen Festivals, wo ich denke, die sind im Tastemaking wirklich international sehr, sehr gut. Was sind dort Trends, die sich dort ableiten, die dann vielleicht einen Moment später auch mal wieder nach Deutschland kommen, auf deutschsprachig dann auch funktionieren oder auch englischsprachig weiter hier funktionieren. Was passiert dort? Was sind irgendwie neue Managementzellen, die gerade aufgehen? Was sind neue AkteurInnen auf dem Markt, die jetzt gerade mit Acts zusammen anfangen zu arbeiten? Wie ist das visuelle Konzept auch bei einem Act? Weil auch bei Kiezkultur kann ich sagen, das spielt spielt da auch eine große Rolle, weil das alles irgendwie auch Artists sind, die zu Brand irgendwie passen und das irgendwie auch visuell mit umsetzen, den Sound, den sie dort haben. Aber ja, ich glaube dann Soundentwicklung dahin aus verschiedensten Richtungen geguckt, popkulturelle Referenzen, was passiert, so international auch, bisschen was passiert national, welche Akteure tun sich zusammen. Das kann auch so passieren, ich sehe bei in der Insta-Story von einem Act, dass die gerade mit einer anderen Künstlerin im Studio hängen und ich gucke, was ist das denn für eine Künstlerin und merke, ah, die sind aber schon connected, irgendwie passiert da was. Und wenn es in dieser Welt stattfindet bei der Künstlerin, kann es sehr gut sein, dass diese Akteure dann vielleicht bald dazukommen. Und es kann auch sehr, sehr gut sein, dass da irgendwie der Support von größeren Acts irgendwie schnell kommt, was mir dann wieder hilft, das zu buchen, weil das vielleicht passiert. Das ist natürlich alles sehr, sehr viel Pokerspiel auch immer dabei. Und gerade bei frühen Acts, wenn sie wirklich gerade den ersten Song releasen oder gerade noch nicht mal dabei sind, dann wird es dann zugeschickt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf, das eigene Netzwerk von verschiedensten Akteuren, die mir immer wieder Sachen zuschicken, natürlich auch, zu gucken, was geht da ab. Das hilft mir natürlich auch ungemein. Das hilft in der Selektion und in der dieses Vorkuratieren von, ich muss nicht blind suchen, sondern ich kriege Sachen zugeschickt, hilft natürlich auch viel. Aber da irgendwie auch dann wirklich zu pokern ein bisschen. Klappt es oder klappt es nicht? Ich nutze natürlich auch Tools wie Chartmetric oder so und gucke bei Acts, die vielleicht schon 1-2 Jahre dabei sind, oder ich buche natürlich auch gerade bei CO-Pop auch Acts, die schon länger dabei sind, die irgendwie das einen ganz guten Ausgleich schaffen und programmatisch total Sinn machen. Wie haben sich die in den letzten Monaten entwickelt? Wie sind Interaktionsraten pro Stadt und so? Alles, was ich mir da natürlich angucken kann, nutze ich natürlich da auf der Ebene auch, aber das geht für die ganz frühen Themen geht das noch nicht, weil die Daten noch gar nicht so richtig da sind. Und da ist es wirklich, ich komme zurück zum Anfang, dieses Zucken. Welche Akteure umgibt dieser Act? Höre ich das über verschiedenste Ecken von, hast du das schon ausgecheckt? Es gibt natürlich auch eine Handvoll oder 2 Hände voll TastemakerInnen national, wo ich denke, die sind auch sehr früh dran und mit denen bin ich gerne im Austausch. Und wenn der Name da auch nochmal fällt, bestätigt mir das nochmal mehr von, irgendwas muss da dran sein, jetzt traue ich mich schon mal, das zu buchen. Und ich glaube, vielleicht ein Beispiel.
Ja.
Wo ich mir immer noch denke, was irgendwie ganz funny war letztes Jahr, ist die Künstlerin Jerin, die dann eben mit Pashanim auf Platz 1 gegangen ist oder mehrere Wochen auf Platz 1 war mit Shababes im VIP und wirklich an einem sehr frühen Punkt und ich einfach nur gesehen, irgendwie Jerin hängt irgendwie in einer coolen Berliner Bubble ab, war mit Domiziana unterwegs, hat irgendwie mit Pashanim eben eine Insta-Story, Kev Coco hat das irgendwie gerepostet. Irgendwas ist ja spannend an dieser Künstlerin und hab dann damals über ihre Schwester noch sie dann oder irgendwie den Kontakt gesucht und auch den Kontakt nur bekommen über einen guten Freund aus Berlin, der so ein bisschen in dieser Bubble drin ist und das dann einfach irgendwie gebucht. Und dann war sie sehr früh, an einem sehr frühen Zeitpunkt hat sie Kiezkur letztes Jahr gespielt in der Safransbar, wo 100 Leute reinpassen, so fast kleinste Venue. Und 3-4 Monate später steht dann das im Raum und es gibt ein wirklich gutes Management, ein gutes Booking-Umfeld und es ist all das passiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel von dieses, wie ich auch arbeite oder versuche, früh Dinge zu entdecken. Aber es geht natürlich auch mit viel aktiv sein und viel gucken, mit vielen Menschen im Austausch sein. Ehrlicherweise natürlich auch viel Social Media und einfach gucken, was dort passiert.
Stell mir wahnsinnig anstrengend vor. Und dass man ständig so den Angstschweißer hat, diese FOMO, dass man irgendwas verpasst, oder?
Ja, das kenne ich sehr gut, ja. Total. Und es ist natürlich auch so, dass mir einige Sachen auf jeden Fall auch durchgerutscht sind. Ich glaube, aber diesen Druck oder so etwas versuchen natürlich auch zu lernen. Ich kann nicht alles kennen, ich kann nicht alles wissen und ich kann auch nicht alles mitbekommen. Und solange ich aber irgendwie das noch hinbekomme, dass es zumindest in Trendorientiertenheit geht und man merkt, das passt irgendwie gerade zum Puls der Zeit, bin ich da schon eigentlich sehr zufrieden. Aber diesen Druck rausnehmen von, nicht jeder Act, der irgendwie hypt, kann ich gerade buchen oder kann ich auch so früh dran sein? Und das ist manchmal auch ganz witzig in so Gesprächen dann von, wie, hast du noch nicht mitbekommen? Ja, auch das passiert. Ja. Das ist ganz menschlich, glaube ich. Aber am Anfang habe ich mir den Druck auf jeden Fall gemacht, ja, zu merken, ich muss jetzt alles wissen. Ich muss das alles machen.
Glaubst du, das kannst du noch 10 Jahre, also kannst du mit 30, 40 irgendwann noch machen oder sollten das wirklich so nur so junge Menschen machen?
Gute Frage, auch die ich mir oft stelle. So, ich glaube, noch buche ich ja für die, also gerade Kiezkultur buche ich noch sehr für die eigene Zielgruppe. Ich glaube auch den CO-Pop-Auftrag verstehe ich so viel von, auch das Festival jung zu halten, noch eine neue Zielgruppe dazu zu gewinnen, aber eben auch die seit 20 Jahren auf diese Veranstaltung gehen, nicht zu verlieren. Deswegen da ist die Range noch mal ein bisschen größer. auch da sehe ich mich dann noch mehr in der eigenen Zielgruppe, aber ich glaube, irgendwann wird es bestimmt so sein, dass andere Menschen mehr drin sind in der Szene noch und mehr bei jungen Themen, Kulturthemen auch da sind. Und ich glaube, das sind dann auch Dinge, warum ich jetzt schon mit so Verlagsthemen und so auch anfange, um zu gucken, da gibt es eine Langfristigkeit und mir macht das jetzt total viel Spaß. Und ich glaube auch, dass das Live-Ding immer ein Ding bleiben wird bei mir, aber ich glaube, irgendwann werden bestimmt Menschen kommen, die das auch besser können und dann nützt es nichts, verbissen zu sein. Nein, nein, ich bleibe jetzt da dran und muss das unbedingt machen. Vielleicht buche ich dann andere Festivals, die eine andere Zielgruppe haben. Das kann ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen. Aber jetzt gerade für den Punkt würde ich sagen, funktioniert das sehr gut. Ich fühle mich darin sehr wohl. Es macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß und es ist etwas, was ich privat wahrscheinlich auch viel machen würde, irgendwie zu diggen, was sind Newcomer-Innen, die spannend sein könnten. Und das darf ich jetzt im Auftrag von zwei Festivals machen und das ist irgendwie total schön.
Cool.
Aber ja, ich bin auch nicht so naiv zu sagen, ich kann das jetzt 20 Jahre weitermachen und bin dann immer noch so am Puls der Zeit, wie es eine andere Person tut, die Mitte, Ende 20 dann vielleicht ist.
Ja. Das hast du gerade gesagt, du hast einerseits natürlich dieses starke Netzwerk, das glaube ich sofort, wenn man in deiner Position ist, CO-Pop, Kiezkultur. Man wird ja sicherlich auch gleichzeitig überschwemmt von Bewerbungen, von Kontaktanfragen und so weiter. Jetzt die große Frage. Der Chris Heide von 2021, so, wenn der jetzt hier, wir empowern die Leute, wenn der jetzt ein Act hat, zwei Acts hat und versucht, den Act oder die Acts auf der CO-Pop zu platzieren und dir eine Mail schickt, so, kommt der bei dir durch? Und wenn ja, was muss er tun?
Also 100% ehrlich ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass man, wenn man an die Booking@CO-Pop schreibt, dass es dann richtig durchkommt, weil da kann ich ja auch, da du auch meinst, dich zu interessieren, Zahlen fehlen, das sind so 3000 Bewerbungen pro Jahr, die da reinkommen in dieses Postfach. Das schaffe ich gar nicht alleine, weil das CO-Pop-Team auch so aufgeteilt ist, die Musikkuration liegt bei mir. Meine liebe Kollegin Pia kümmert sich um den ganzen Experience-Bereich. Also alles, was nicht Musik ist und stattfindet und wir sind ja dort ein Festival, was sehr, mit sehr viel Surprise-Momenten und sehr viel, was machen die hier arbeitet und das wollen wir ja genau auslösen. Dann gibt es natürlich Elke, die irgendwie natürlich das alles zusammenhält und die immer für einen guten Rat da ist, mit der wir natürlich wöchentlich im Austausch sind und noch der lieben Yannick, der für Partnerschaften dort ist, so mit Tim auch und da ist es natürlich, dass ich das auch, wenn ich alleine Musikhut da jetzt aufhabe, das nicht abarbeiten kann, all diese ganzen Mails zu beantworten, überhaupt zu sichten. Ich versuche das immer, wir haben immer ab November zwei Praktikantinnen bei uns, dass das immer eine Aufgabe ist, die auch Praktikantinnen irgendwie sehr gerne machen, einfach dieses Postfach durchhören, durchschauen und dann wir dann über Sachen sprechen, die dort irgendwie sehr spannend sind. So ist natürlich ein Weg, aber die Wahrscheinlichkeit, mich direkt zu erreichen, geht da wahrscheinlich doch über... Ich slide mal in die Insta-DMs, ich schreibe mal an die direkte Mail-Adresse von mir bei CO-Pop oder wir treffen uns irgendwo auf dem Event und wir reden darüber, ich erinnere mich besser daran, ist dann doch eher der wahrscheinlichere Case, dass Dinge funktionieren. Oder ich eben auch gemerkt habe, mit verschiedensten Personen kann ich sehr gut zusammenarbeiten, was natürlich auch zuzählt. Und ich habe das Gefühl, die sind auch sehr am Puls der Zeit und signen unfassbar tolle Acts irgendwie neu. Wo es natürlich dann auch ist, ja, lass uns das machen, weil... Die Erfahrung hat gezeigt, wir lagen da zusammen immer ganz gut richtig, wenn wir da zusammen was gemacht haben. Ich glaube, das ist dann auch der Mix. Aber teilweise ist es auch so, dass ich ganz gerne einfach selbst auf Sachen neu stoße, gucke, wer arbeitet damit, arbeitet ob jemand schon mit und frag's an. Ist eigentlich auch der schönste Weg und eigentlich auch der Ritterschlag. Und was mich sehr intrinsisch motiviert, von jemandem, einem Menschen früh zu helfen, auf so ein Event zu buchen. Und es passieren danach Dinge, wo ich bei der Reise der Professionalisierung irgendwie helfen konnte, weil dadurch neue Geschäftsanbahnungen, neue Kontakte, es wurden von anderen Festivals entdeckt und wieder gebucht. Und Leute sliden in meine DMs und fragen, ey, über welchen Kontakt lief das? Wie hast du den Act denn gebucht? Das ist eigentlich etwas, was ich immer, was ich richtig schön finde. Das mache ich andersrum natürlich genauso und schreibe Kolleginnen und hey, wie bist du an den Eck gekommen? Voll geil, dass es jetzt bei euch spielt, wie funktioniert das? Aber das liebe ich daran schon sehr, so früh auch an Themen und Acts dran zu sein.
Ja, cool. Jetzt ist nach dem Festival, vor dem Festival, gerade bei der CO-Pop, wo du ja auch tätig bist, und ich würde mir dir noch einmal so kurz einen Abstecher machen, so Stand der Dinge bei Festivals. Jetzt haben CO-Pop, aber auch Kiezkultur vielleicht so ein sehr besonderes Alleinstellungsmerkmal. Es geht viel um neue Musik, es geht viel so um diese Indie-Musik so, aber generell so dieser Festivalmarkt habe ich oft so ein bisschen das Gefühl, es alles wird immer langfristiger und gleichzeitig dreht sich ja auch irgendwie alles immer schneller. Deshalb mal so ein bisschen so die Frage, so wie ist dein Blick generell so auf Festivals, auf die Zukunft von Festivals? Daumen hoch oder Daumen runter? Also ist es rosig? Also das, was du erzählst, klingt ja erstmal alles super. Aber so der generelle Blick, wird es schwieriger?
Ja, es wird schwieriger. Ja. Das glaube ich auch. Und ich glaube, das merken wir jede Festivalsaison. Und auch mit Menschen, die in Kontakt bin, von wie schwieriger es wird, die jetzt aufgeben müssen. Festivals, wo auch die jetzt nicht zur kleinsten Kategorie zählen, sondern 5.000, 6.000 Leute regelmäßig kommen, die einfach das nicht mehr weitermachen können. Weil natürlich, ich meine, das Thema Fördergelder habe ich ja schon oft angesprochen, hier auch in dieser Runde, dass das immer schwieriger wird, gerade in ländlicheren Regionen, dort irgendwie ein Festival auf die Beine zu stehen, wo es wahrscheinlich vielleicht gar keinen regionalen Support gibt. Das wird, glaube ich, extrem schwierig. Und ich glaube, ich erzähle rosiger, weil ich glaube, wir das große Glück haben mit innerstädtischen Festivals erstmal auf eine gestandene Infrastruktur. Ja. Du sparst dir dadurch viele Kosten und viel Arbeit, ehrlicherweise auch. Und ich glaube auch, das Verständnis und Fördersituation vielleicht da nochmal einen Tick besser sein kann, muss nicht. Es kann auch kein anders sein, aber zumindest ist das mein Erfahrungswert, den ich habe, dass dort offene Ohren waren und ich FestivalveranstalterInnen von ländlichen Regionen kam von, das kannst du vergessen bei uns. Wir versuchen hier irgendwas in den Landkreis, irgendwie Fördergelder, und es ist kommunal nicht verpflichtet, dass hier irgendwas an Kulturgelder geht. Deswegen passiert hier auch nichts. Es hat keine Relevanz. Und die sind dann sehr auf sich alleine gestellt. Und wenn, keine Ahnung, wie es mit dem Festivalförderfonds und solche Dinge weitergeht, aber das fängt natürlich auch nicht alle auf. Und ein weiterer Punkt, der reingeht von die Diversität, die programmatische, finde ich in den letzten Jahren auch weniger werdend. Es wird sich weniger getraut, nischig zu sein. Ich verstehe die Gründe, weil du siehst, Artists, wenn die bei dir auf dem Festival spielen, verkaufen die dir auf jeden Fall mal safe die 1.000 Tickets. Und deswegen buche ich das auch. Deswegen werden die Preise natürlich da immer teurer, aber deswegen habe ich das Gefühl, gleicht sich auch viele Festivalprogramme einfach immer mehr an, weil eben Veranstalter die Sicherheit brauchen, um zu überleben. Und das verstehe ich komplett. Ich verstehe aber oder wünsche mir natürlich auch, dass es dort mehr Sicherheit für Veranstalter gibt, die mehr auf Nische gehen, die mehr Performance, mehr Kunst. Ich war jetzt dieses Wochenende auf dem Fuchsbau-Festival in Hannover. Und das war total toll. Aber es war natürlich auch nicht das mainstreamige Festival, wo Tausende von Menschen jetzt hinpilgern, sondern es war natürlich kleiner. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein wichtiger Nährboden für all das, was man irgendwann mal groß werden kann. Und so sehe ich auch Kiezkultur und CO-Pop, dort diesen Nährboden zu schaffen für Nachwuchskünstler, wo die Flächen immer schwieriger werden, weil durch dieses fallen Sachen weg. Es gleicht sich mehr an, die Programme. Es ist ein immer härterer Kampf wird, Plätze zu bekommen, Slots zu bekommen auf Festivals. Plus dieses, was wir auch schon hatten von, es kommen immer mehr Artists auf den Markt auch, ehrlicherweise auch, weil die Niedrigschwelligkeit, selbst Musik zu veröffentlichen, natürlich auch toll. Das ist super gut, dass das geht, aber das macht natürlich auch das Rauspicken von oder auch das Entscheiden, wer spielt, jetzt auch schwieriger, wenn so viel da ist. Um das abschließend zu sagen, wird, glaube ich, es wird für alle etwas schwieriger. Und solange es politisch wahrscheinlich auch keine Richtung gibt, progressiver wieder zu sein und gerade auch einer freien, einer kleineren kulturellen Szene irgendwie mehr Gehör zu geben und irgendwie da auch anzupacken und irgendwie Sicherheit zu geben, wo eben dieser Nährboden entstehen kann für alles Weitere, was irgendwann auf den großen Bühnen vielleicht spielt, wird das erstmal alles schwieriger. Mhm. Ja,
ich frage mich halt auch, ob es dann an manchen Punkten nicht komplett irgendwann kippt, weil es so überdreht, ne? Also, was du gesagt hast, Festivals, wo man das Gefühl hat, da spielen jedes Jahr die gleichen Bands oder jedes zweite Jahr zumindest so, also da Line-up, keine Überraschung. Gleichzeitig dann so, vor ein paar Jahren war das schon irgendwie sehr progressiv, wenn man quasi mit der letzten Band den Ticketvorverkauf für das nächste Jahr gestartet hat, wo man dachte schon so, wow, krass. Ja, verständlich. Jetzt habe ich teilweise das Gefühl, wird der Ticketvorverkauf für das nächste Jahr schon vor dem eigentlichen Festival mitunter auch schon gestartet, also zur Anreise. Und irgendwie, habe ich so das Gefühl, so krass. Also natürlich müssen alle kommerziell gucken, dass sie klarkommen. Und natürlich gehört da dann vielleicht auch zu, dass es dann die Festival Haribos gibt und was weiß ich. Aber irgendwann ist ja, stelle ich mir tatsächlich die Frage, ob die Leute dann sagen, hey, komm, irgendwie, das ist es halt nicht mehr. Das ist mir alles, die Spirale ist zu weit gedreht.
Ja, und ich kenne das ja von mir selbst und was ich mir auch denke von, es wird natürlich eine Auslese geben und es kann nicht alle Festivals überstehen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Phänomen von, so wie ich es bei mir selbst zumindest versuche einzuordnen und zu erkennen, von das, was mich als junger Mensch am meisten interessiert hat und wo ich gemerkt habe, ich kann selbst was schaffen, war ein Festivalkonstrukt. Ich tue mich mit anderen zusammen und erschaffe etwas, was ich kulturell spannend finde. Und das ist ja wahrscheinlich bei vielen so, wenn das irgendwie losgeht, weil es irgendwie die Möglichkeit gibt oder irgendwie man das irgendwie mittlerweile hinbekommen kann. Und das vielleicht ein Phänomen der Zeit auch ist, dass junge Menschen dort gerade ein Ventil finden und Zusammenhalt und irgendwie eine Community haben. Und vielleicht verschiebt sich das auch wieder. Und es ist nicht mehr das Festival-Ding, sondern es wären andere Dinge, wo Leute, junge Menschen das drin finden. Zumindest habe ich das Gefühl, dass so mein Umfeld das auf jeden Fall ganz stark so war. Und der Wunsch natürlich, und ich bin natürlich auch sehr in der Bubble, klar. Aber ich habe das irgendwie so, war es zumindest mal ein Gedanke, ich hatte von, dass das schon sehr zeitgeistig ist von, ich mache jetzt ein Festival mit oder mach mit und es entstehen Dinge und Kollektive. Es gibt so viele Kollektive, die sich neu gründen. Allein hier in Hannover im elektronischen Bereich gibt es so viele, die irgendwie neu anfangen, weil die da irgendwie Halt, Zusammenhalt finden und es ist alles so wertvoll und ich finde, das gut unterstützt, weil es so Demokratie fördert und wenn wir den Punkt aufmachen, das ist, glaube ich, können wir ganz viel noch reden. Ja. Aber ich glaube auch, dass irgendwann auch ein Markt einfach voll ist. Es ist wie bei Artists so und ich glaube, nicht alles kann einfach existieren und bestehen bleiben, leider, auch wenn ich das allen wünsche. Aber das sind wahrscheinlich dann Dinge und Entwicklungen, die wir jetzt gerade sehen, wo einfach auch Dinge wieder aufhören müssen. Und ich glaube, ich habe nur Angst davor und ich schätze das natürlich auch, große Festivals da zu sein. Ich finde das fantastisch und wahnsinnig, was da auf die Beine gestellt werden kann. Möchte aber nie, dass die Kleinen und die ehrenamtlichen Naturen, weil ich das auch selbst im Herz habe, da vergessen werden und keine Chancen mehr haben, keine Perspektiven mehr, weil sich das alles, die Auslese so ist, es zentriert sich auf Große, that's it, da gehen alle Brands hin, da steckt das Geld. Und es wird sich über das tausendste, wie können wir noch ein VIP-Ticket Gedanken gemacht. Und dadurch aber eben, ich komme wieder zum Punkt Nährboden, das einfach irgendwie wegfällt alles. Und es muss beides existieren können. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass es sich immer weiterhin schiebt, dass globale Player in das einfach weiter natürlich gut machen können, sich den Markt weiter an sich reißen. Und wenn, ich glaube ich, das nicht irgendwo mehr reguliert wird ja, oder subventioniert wird für kleinere Veranstaltungen, wo das alles existieren kann, wird das, glaube ich, immer so weitergehen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen gerade. Und deswegen hoffe ich, dass sich da irgendwann wieder was ändert.
Ja.
So, und ich kann das immer nur in meinen Möglichkeiten kulturpolitisch machen, das irgendwie in Hannover Räumen, in Kölner Räumen und Sachen mit dem, was ich mache, aufzeigen von, dass das alles einen Wert hat und wichtig ist, dass man das machen sollte und dass das eben auch Städten etwas bringen kann, also wenn wir jetzt wieder bei städtischen Konzepten sind, das kann aber natürlich genauso ländlichen Regionen was bringen.
Total.
So, of course. Ja. So. Und dass da einfach mehr Verständnis reinkommt und dass das vielleicht auch mehr Prio wird, auch wenn es wahrscheinlich viele andere Themen auf dieser Welt gibt, über die man reden kann und sollte, aber trotzdem, dass das nicht vergessen wird, dass wir es immer wieder reinrufen müssen und dass wir dafür kämpfen müssen, dass das relevant bleibt.
Chris, das war ein wunderschönes Schlusswort, glaube ich. Und hoffentlich,
hat sich so angefühlt, ja.
Hoffentlich versprüht es den nötigen Optimismus, damit alle gut weitermachen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich bin gespannt, wohin deine Reise geht. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal vielleicht.
Ja, tausend Dank auch. Ich habe mich sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Bis dann.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Und wenn du das Gefühl hast, dir fehlen hier bestimmte Themen, du möchtest vielleicht Empfehlungen für Gäste oder auch Wünsche abgeben, dann kontaktiere uns gern auf all unseren Kanälen. Und ich sage ja auch immer wieder, da ich auf LinkedIn relativ aktiv bin, kannst du mich dort auch zum Beispiel direkt erreichen. Zum Ende hin bedanke ich mich beim Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.